KinoCast.
Gut, fangen wir mal an, ha?
Ajo.
Ajo. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom KinoCast. Wir sind mittlerweile bei 853. Wow. Das erwähne ich schon gar nicht mehr, außer heute, damit die Leute nicht den Schreck kriegen. Muss ich jetzt 852 Folgen nachhören? Nein, müsst ihr nicht. Wir besprechen die aktuellen Filme der Woche und was wir so gesehen haben und was so Neues anläuft. Wir, das ist der Chris. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Und meine Wenigkeit, der Erik. Und der Chris durfte letzte Woche in der Sneak Preview der Innenstadtkinos Stuttgart den Film Niki de Saint Phalle sehen. Da bin ich natürlich sehr gespannt als Kunstinteressierter, der jetzt hier mit Rollkragenpullover und mit kariertem Jackett und mit einer Pfeife im Mund in seinem Ohrensessel sitzt und hier lauscht.
Ja, so sitzt Erik übrigens auch ganz arg oft in der Sneak.
Ja,
das
natürlich.
Also kann man in den 852 vorherigen Folgen
auch gerne
mal nachhören.
Die Pfeife ist dann auch aus, in dem Fall.
Er hat so eine E-Pfeife, aber ohne Rauch. Also.
Genau, einfach nur Imagewesen. Ja, Niki de Saint Phalle lief ja in Cannes auf den Filmfestspielen. Ja, mal schauen. Da haben wir ja schon einige gute und weniger gute Filme davon gehabt. Ich erinnere da nur an Titan oder so. Dann schauen wir natürlich rein, was eventuell morgen in der Sneak Preview, morgen, das ist der 10.3. in den Innenstadtkinos Stuttgart so kommen könnte. Wir schauen natürlich rein in die Kinocharts und Neustarts, was da so dabei ist. Da müssen wir heute mal die offiziellen deutschen Kinocharts nehmen, weil ich nichts bekommen habe. Ich weiß nicht, ob der Chris eine E-Mail bekommen hat. Dann habe ich nachgeholt, einen von den, habe ich eigentlich noch vor den Oscars nachgeholt gehabt, am Sonntag nach unserer Aufnahme, habe ich auf Amazon Prime, gibt es jetzt Challengers, Rivalen, der ja bei den Golden Globes ziemlich abgesahnt hatte, zumindest Soundtrack und so weiter. Und den gibt es auf Amazon Prime, den habe ich mal nachgeholt. Und darüber werde ich berichten. Und wir haben in die neue Serie Daredevil Born Again reingeschaut, die jetzt neu auf Disney Plus erschienen ist, die doch einen ganz schönen Buzz in den sozialen Medien verursacht hatte, ja. Chris, Niki de Saint Phalle, hol uns mal ab. Wer oder was ist das? Was hat er oder sie gemacht? Wofür ist sie bekannt?
Sie, ja. Niki de Saint Phalle ist oder war eine französisch-schweizerische Malerin und international bekanntere Bildhauerin der Moderne. 1930 geboren und 2002 verstorben. Sie hat also folgende Epoche mitgemacht. Die moderne Kunst, Nouveau-Realisme und die feministische Kunst. Und wohl das bekannteste von ihr oder die bekanntesten Werke sind diese Nana-Figuren.
Wer kennt sie nicht?
Also tatsächlich, ich kenne sie. Das sind diese weiblichen Körper, diese überdimensionalen Körper, also mit überdimensionalisierte Geschlechtsmerkmale. So
ich sehe es hier gerade in der Wikipedia, wo das alles so bunt ist.
Genau, ja. Diese Plastiken, und das sind so
okay.
Die absolut bekanntesten Werte.
Also wenn mir jemand das zeigen würde, würde ich sagen, ja, das ist Kunst, das muss mir aber nicht gefallen.
Vollkommen in Ordnung. Nur tatsächlich saß halt meiner einer im Kino und hat den Titel gesehen und so, irgendwoher kenne ich diesen Namen, irgendwas ganz, ganz, ganz dunkel im Gehirn hat es irgendwo was geläutet, und habe dann, während der Film anfing, kurz gegoogelt und dann eben darauf gekommen, so, okay, diese Nana-Figuren, okay, alles
klar.
Bist
darauf gekommen, okay, lassen wir mal so stehen.
Sicher, dass das Guinness ohne Alkohol war bei dir?
Das Guinness ohne Alkohol,
ja. Vielleicht noch Nachwirkungen, ja. Keine Ahnung. Jedenfalls geht es also in diesem Film um Niki de Saint Phalle, die allerdings bis dahin noch nicht Niki de Saint Phalle heißt, sondern sie heißt einfach nur Niki Harris oder sowas. Oder ich habe schon wieder den Namen von... Nee, Niki Matthews, so, weil ihr Mann heißt Harry Matthews.
Das ist
Matthews.
Gar keine Französin, die nimmt ja einfach den
französischen... Doch, sie ist Französin, aber mit einem Amerikaner verheiratet. Und sie ziehen allerdings nach Frankreich wegen der McCarthy-Era in den USA. Und zu dem Zeitpunkt ist Niki allerdings noch Schauspielerin, relativ, ja, so vom Hindümpeln ein wenig. Und der Punkt ist halt, dass bei Niki einiges nicht so ganz stimmt. Also sie hat ein schweres Traumata aus ihrer Kindheit, was sie verarbeiten muss, was allerdings erst später rauskommt. Und sie sammelt Messer und Waffen und versteckt die unter ihrem Bett, was alles so ein bisschen spooky und gruselig ist. Bis halt dann auch jemand ihr Mann draufkommt, dem sie dann das dann zeigt, so was sie alles gesammelt hat. Und der geht ihr mit ihr erstmal zum Psychologen. Und wie das halt zu der damaligen Zeit, oh Gott, wann war das dann? Die McCarthy-Ära, die McCarthy in USA-Ära war.
Das muss so 50er Jahre gewesen sein, das war vor Kennedy.
Ja, ne, also ja, um die 50er Jahre, also 1950 ungefähr rum. Und sie wird dann eingewiesen in eine geschlossene Anstalt und kriegt dort Medikamente, wird sediert, kriegt Elektrotherapie, so, also Elektroschocks und was weiß ich was, aber dreht dort schon mehr durch als davor und möchte die ganze Zeit irgendwas mit Kunst machen, sammelt dann Müll und Sachen und baut da was draus, baut da Plastiken draus und lauter so Zeug und macht durch diesen Ausgang Kunst, den sie da gefunden hat, macht sie erhebliche Fortschritte auch in der Therapie, weswegen sie auch vorzeitig entlassen wird, aber weiterhin in Therapie gehen muss und dann eben sich mehr und mehr dem Künstlerdasein widmet und dann halt eben ihren Weg da geht, dann in der Künstlerszene Leute kennenlernt. Ihr Mann, der Harry, ist Autor, der ein Buch schreibt und sehr erfolgreich ist und deswegen auch sich viel um die Kinder kümmern kann oder ums Kind kümmern kann. Und ja, es ist halt, sie erfährt viel Ablehnung für ihre Kunst auch von eigentlich gedachten Freunden, die so sagen, so ja, ich bin der Künstlerin, du bist halt eine Mutter, die gern malt. Solche Sachen. Und so wird halt diese Geschichte erzählt von Niki, bis eben zu dem Bruch mit ihrer Familie, weil sie sagt, die kann das nicht mehr, sie muss ihr Zeug machen, dann kommt wieder die Vergangenheit raus, da kommt noch ein Brief von ihrem Vater, der alles wieder auf den Kopf stellt. Und relativ am Ende des Films setzt sie sich dann wirklich so weit von der Familie ab, möchte natürlich dann irgendwann auch wieder zurück, aber dann sagt halt auch ihr Mann so, nee, fuck off, nach dem Motto. Und hat dann so und beschließt dann auch den Wechsel zum Namen zu Niki de Saint-Phal. Und das ist so in groben die Geschichte von diesem Film, der mich brutal geärgert hat, nachdem ich wusste, nachdem ich mir ins Gedächtnis gerufen habe, wer Niki de Saint-Phal ist. Denn jetzt, Erik, kommt die Preisfrage, die ich dir vor dem Stream schon angekündigt habe, nämlich wie viel von diesen Nana-Figuren, wie viele sieht man wohl im Film?
Keine.
Richtig. Man sieht nicht eine. Das ist noch überhaupt kein Thema mehr im ganzen Film.
Also darum geht es ja auch nicht in dem Film, oder? Es geht ja nicht um ihre Kunst. Es geht ja eher, es ist ein Biopic über sie, oder?
Ja, Moment, aber ihr Biopic, also das dauert 98 Minuten, ja, das ist von der Zeit her noch ganz nett. Aber wenn ich, wenn ich ein Biopic über so eine Künstlerin mache, weiß ich nicht, ob ich dann nicht vielleicht auch zu ihren großen Durchbruch oder so führe. Und nicht einfach bis zum, okay, hier ende ich meinen Namen und Abspann. Also das hat mich brutal geärgert, weil bis dahin ist der Film einfach nur boring as fuck. er ist stinkend langweilig. Wirklich, es ist, ja, diese Zerrissenheit und dann wieder das. Und es irgendwann nervt es einfach nur noch, dass sie dann wieder neue Sachen ausprobiert. Und du siehst aber auch nicht ein Gemälde von ihr. Du siehst nicht ein Kunststück von ihr, den ganzen Film über.
Vielleicht haben sie da auch nicht die,
immer nur von hinten,
die Rechte dafür gehabt, das zu zeigen oder so. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht ist das so ein unautorisiertes Biopic. Dann,
ja, genau. Das ist dann, warum mache ich es dann? Das ist dann das Nächste. Also wirklich, mich hat es wirklich echt geärgert irgendwann, weil der Film sich nach meinem Empfinden an Belanglosigkeit überschlägt. Und das kann es eigentlich nicht sein. Das ist, ich weiß auch nicht, das hat mich fertig gemacht. Das kannst du es nachvollziehen so ein bisschen, wenn du drin hockst und eigentlich denkst, ja. So, ey, ja, wann kommt das und worum geht das? Und dann wird halt die nächste Geschichte und dann wird das erzählt und wie sie dann da versucht Anschluss zu finden. Dann gesteht sie sich mal ihre Affären mit ihrem Mann und weil sie weiß, dass er eine Affäre hatte und dann kommt halt raus, er hatte nicht nur eine und so sie hatte mehrere.
Ist das in Frankreich halt.
Das ja, c'est la vie, ich weiß, aber.
Ist ja normal.
Ja, aber trotzdem, das hat mich echt geärgert. Dazu sieht die Hauptdarstellerin von Nikki de Saint-Phalle, die Charlotte Le Bon.
Spielt übrigens bei The White Lotus mit, für die, die es interessiert.
Ja, aber die sieht in dem Film in manchen Situationen so aus wie Keira Knightley auf Wish bestellt.
Okay.
Das ist echt traurig. Das ist wirklich, wirklich traurig. Und keine Ahnung, mich hat es überhaupt nicht mehr gecatcht. Ich habe immer so drauf gewartet, so wann kommt was und dann kam halt nichts.
Ich überlege gerade, wir hatten auch irgendeinen Film mal gehabt, wo es auch um irgendeine berühmte Person ging und da ging es nicht in keinster Weise um das, was die eigentliche Person dann, wofür die berühmt geworden ist, sondern nur die Vorgeschichte. Ich weiß bloß nicht mehr, was es war. Ich kann mich gerade nicht dran erinnern, auch irgendwie in der Sneak oder wir haben es als Heimkino irgendwas, ich kann mich gerade nicht dran erinnern.
Aber jetzt wird es aber richtig spannend, ganz kurz, weil bei filmstarts.de habe ich gerade gesehen, steht, dabei trifft Céline Sallet, also die Regisseurin, in ihrem Regiedebüt die etwas seltsam anmutende Entscheidung, zwar einen Film über eine Künstlerin zu drehen, aber ihre Kunst trotzdem niemals zu zeigen. Ja. Hä?
Ja. Ja, Mai. Ich guck mal, was hier so bei Moviepilot, ob da schon jemand was kritisiert hat, einen Kommentar geschrieben hat. Ich meine, bei uns auf der kinocast.net Webseite bei dem Vote, das ist auch ein bisschen durchwachsen, würde ich mal vorsichtig sagen. Ja. Lädt es gerade nicht, die Kommentare bei Moviepilot. Ja, also bei kinocast.net, das sind ein paar, die 7 gegeben haben, ein paar, die 6 gegeben haben, ein paar 5, 2, 1, 0, also das alles dabei. Und bei der Weiterempfehlungsrate, ja, das ist relativ knapp an knapp. Also aktuell 45% für empfehle ich weiter und 54% für empfehle ich nicht weiter. Also das kann sich aber noch, wenn da noch ein, zwei Leute für 1 abstimmen, dann ändert sich das gleich nochmal ganz. Also
Ich möchte übrigens noch ganz kurz betonen, ihr Ehemann, in dem Film, gespielt von, jetzt muss ich wieder gucken,
Harry John Robinson, meinst du den?
Ja, der sieht aus wie Patrick Wilson auf Wish bestellt. Das ist echt traurig. Ja, also eine jüngere, schlanke Version von. Es ist wirklich, mich hat es echt so geärgert.
Wer ist denn Le Chevalier?
Keine Ahnung.
Sehe ich hier bei IMDb Virgil Bramley. Le Chevalier ist der Rollenname. Der Ritter.
Ja. Ja. Also jedenfalls, Biopic, das ohne die Kunst auskommt, das halt die Geschichte erzählt, bis es wirklich losgeht oder bis es richtig losgehen sollte mit der Künstlerin, bis sie eben ihre noch nicht mal ihren Durchbruch hat, sondern den Weg zu ihrem Durchbruch, und das ist halt alles davor. 1952 Paris, du siehst nicht viel von der Stadt oder sowas, du siehst halt viel von den Leuten. Nikki de Saint-Phalle, ich fand's nicht gut, ich fand es wirklich langweilig. Deswegen von mir gibt es 2 von 10 Punkten und keine Weiterempfehlung. Es ist, wie gesagt, für mich die Idee vielleicht dahinter, das so zu machen, ja, kann man machen. Dann die nächste Idee, keinerlei Kunst zu zeigen, ja, kann man auch machen, aber dann wird es halt irgendwann trüge.
Okay, liebe ZuhörerInnen da draußen, nicht verzagen jetzt. Wir haben noch einen guten Film, ich verspreche es. Wir haben noch einen guten Film und eine gute Serie für euch. Aber jetzt erstmal die Sneak-Tipps für die morgige Sneak-Preview in Stuttgart, in den Innenstadtkinos. Fängt um 20.30 Uhr an, wenn ihr da Bock habt. Kommt vorbei und seht einen Film, von dem ihr nicht wisst, was euch erwartet. Der Tipp dazu lautet, Chris?
Sehr effizient.
Und da, weil ich war ja am Montag nicht in der Sneak-Preview, obwohl ich natürlich als Kunst, als Philanthrop.
Du holst ihn ja nach, den Film.
Ist Philanthrop ja war das Wort, was ich gesucht habe. Ich glaube, das wäre natürlich was für mich gewesen, obwohl ich bin dann lieber am nächsten Tag früh relativ munter dann weggeflogen. Und als ich den Tipp vom Chris bekommen habe, habe ich gleich gedacht, okay, da fällt mir sofort was ein. Aber da hat der Martin gleich schon was reingetippt gehabt, nämlich der hat getippt Köln 75. Weiß ich nicht ganz genau, worum es da gehen soll. Ich habe auch den Trailer jetzt noch nicht geschaut, was das mit sehr effizient zu tun haben soll. Ich kenne nur Köln im August, wenn da Gamescom ist, aber 75. Mein Tipp ist aber The Assessment. Und da geht es wohl darum, dass da irgendwie welche so ein Assessment machen, so eine sehr effiziente Beurteilung, mit wem sie am besten zusammenkommen könnte und eine Familie gründen könnte oder sowas. Das sah ganz cool aus. Ist auch Cape Light, der deutsche Verleih, der auch relativ häufig in das Sneak kommt. Also könnte passen. Der Cinebasti tippt noch The Amateur mit Rami Malek, der bei der Umsetzung seines Racheplans überaus effizient zugange zu sein scheint. Aha. Kann natürlich sein. Mehr ist noch nicht eingegangen. Könnte sein, dass einer von den dreien kommt. Vielleicht kommt auch was ganz, ganz anderes. Vielleicht habt ihr jetzt gerade eine Idee, dass ihr sagt, ah, ich gehe da irgendwo in die Sneak und da lief der Film XY. Der passt sehr auf euren Tipp. Oder ihr habt von einem Film gehört, der demnächst anläuft, wo das passen könnte mit sehr effizient. Dann geht ruhig mal auf kinocast.net, klickt in den Beitrag rein und schreibt das als Kommentar. Ihr könnt auch gerne den YouTube-Trailer mit verlinken. Das ist ganz cool. Da können die anderen reinschauen, um was es da geht. Ja. So, dann gucken wir doch mal, was Neues anläuft im Kino und was uns in den Charts so verfolgt.
Kinocharts und Neustarts.
Die Charts, die ziehe ich mir heute mal aus der IMDb, besser gesagt aus Box Office Mojo, wenn ich jetzt irgendwo... Ach, hier ist der Link. Das sind die offiziellen deutschen Charts, also nicht nur Stuttgart, vom 27. Februar bis 2. März. Da ist, ich lese mal Platz 6 noch mit vor, da ist A Girl Named Willow, das ist dieser Kinderfilm. Platz 5, Paddington in Peru. Platz 4, Captain America, Brave New World. Platz 3, Wunderschöner. Platz 2 hat natürlich die Oscar-Nominierung durchaus geholfen. A Complete Unknown, den will ich auch noch sehen. Und Platz 1, Bridget Jones, Mad About the Boy heißt der im Englischen.
Wie ist denn der im Deutschen? Ja, das ist ja auch ein Film für dich eigentlich. Also, nee. Verstehe nicht, dass du da noch nicht
drin warst. Auf gar keinen Fall. Ich fand die vorhergehenden schon langweilig. und was startet denn Neues, Chris?
Was neu startet in dieser Woche? Das wird, ja, das ist was, wie unser Podcast, der heißt Für immer hier. Ein Drama.
Oh, Oscar nominiert, ne? Die Oscar-Gewinner, glaube ich, bester ausländischer Film.
Ah, brasilianisches Drama über die Entführung und Folter des Politikers Ruben Paiva im Jahr 1971 und was aus seiner Familie wurde. Hm. Da geht es bestimmt nicht drum, bis zu dem Moment der Entführung, sondern da geht es um die Entführung, was danach kommt und wie es weiterging. Da geht es bestimmt.
Ich gucke gerade mal hier, bester internationaler Film. Ainda Estu Aqui, I'm Still Here. Genau, Brasilien. Richtig in Erinnerung gehabt. Was läuft noch an? Also das lohnt sich auf jeden Fall. Da kommen ja jetzt einige Filme. Ich empfehle auch nochmal, auch wenn es jetzt nicht bei den Kinostarts dieser Woche dabei ist, aber vergangene Woche ist ja der Film Flow gestartet mit der Katze, der Animationsfilm. Der ist ja der beste Animationsfilm des Jahres geworden bei den Oscars. Hat unter anderem gegen den auch schon großartigen Der wilde Roboter gewonnen. Und ey, geht da ins Kino rein. Der ist wirklich toll. Das ist ein schöner Film für groß und klein. Ist so super animiert und wenn man bedenkt, sie haben da die Open-Source-Software Blender dafür benutzt, das ist der absolute Wahnsinn. Also, und ich empfehle euch auch, dem Team hinter Flow einfach mal auf Instagram zu folgen, weil die feiern das gerade total ab. Also, wo sie nach Hause gekommen sind, das ganze Land, also als hätten sie die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen. Also, das ist absoluter Wahnsinn. Ich freue mich auch so für die. Also, das ist so eine schöne Geschichte. Jetzt aber weiter mit den Kinostarts diese Woche. Da startet auch dieser besagte Köln 75-Film, ein Biopic über die Entstehung des Köln-Konzert, dem meistverkauften Jazz-Solo-Album der Welt. Oh, okay. Hoffentlich kommt er nicht in das Sneak.
Snake Jazz. Bonhoeffer startet auch ein Biopic mit Jonas Dassler als Dietrich Bonhoeffer, der sich in der NS-Zeit als Pastor dem Widerstand anschloss.
Okay.
Bonhoeffer war ein krasser Typ.
Ja?
Ja. Dietrich Bonhoeffer.
132 typ. Minuten. Musikfilm läuft auch an. Ich weiß nicht, nee, Dokumentation und Konzertfilm, aber der wird nicht so direkt. Aber ich erwähne es mal mit Hans Zimmer and Friends, Diamond in the Desert. Es läuft auch noch an Der Prank, April, April. Ein Kinderfilm über einen aus dem Ruder gelaufenen April-Scherz unter Kindern.
Ah ja, Der Diplomat läuft auch noch an, einen Actionfilm mit 180 Minuten. Regie Shivam Nair, Besetzung John Abraham, Sadia Khatib, Kumud Mishra.
Also ist das wahrscheinlich ein Bollywood
Produzent Film. Rakesh Dang.
Wie ein indischer Diplomat setzt alles daran, ein indisches Mädchen aus Pakistan zurückzuholen, das mutmaßlich gegen ihren Willen zur Heirat gezwungen und betrogen wurde. Während er sich durch diplomatische Hürden und politische Spannungen navigiert, wird der Fall zu einer politischen, persönlichen Mission, die ihn an seine Grenzen bringt. Okay, das war jetzt Filmstart, das war ja bei Kino.de stand nichts. The Critic, hey, den hatten wir in der Sneak mit Ian McKellen als gefürchteter Theaterkritiker. Ich fand ihn ja ziemlich gut, der Chris eher nicht so. Müsst ihr euch euer eigenes Urteil bilden, könnt ihr jetzt ab dem 13.03. im Kino. Soll ich weitermachen? Oder?
Ich wusste gerade nicht, das war so mitten im Satz, warst du gerade weg, deswegen bei mir.
Achso.
Ich wusste gerade nicht, was los ist. Der Schattenjäger, oder die Schattenjäger starten auch noch ein Drama, ein intensiver Thriller, in der ein vermeintlicher syrischer Flüchtling in Frankreich Jagd auf alte Peiniger macht.
Hm. Ich glaube, da hatte ich den Trailer schon mal gesehen, der sah ganz cool aus, der Film. Hm. Ja, dann gehen wir doch mal rüber ins Heimkino.
Heimkino.
So, ich habe einen Film mitgebracht. Challengers, Rivalen heißt der. Und von dem habe ich einiges schon gehört in der ganzen Award-Season, weil der doch einige Male nominiert war. Genau zu sein, 156 Mal war der Film nominiert für diverse Preise und hat 81 davon gewonnen. Und bei den Oscars irgendwie nicht so richtig mit berücksichtigt. Von dem Director, der hat vorher Call Me By Your Name gemacht, was auch ein ziemlich erfolgreicher Film war. Suspiria hat er auch gemacht. Und jetzt eben Challengers, Rivalen. Und da war mir vom Thema her so, dass ich immer gedacht hätte, ach naja, ob das was für mich ist. Und ich kann jetzt zumindest mal sagen, ja, der hat mir sehr gut gefallen, der Film. Worum geht's? Die Hauptrollen spielen, ich nenne es mal zuerst Zendaya, die wir ja eher so kennen aus, weiß nicht, so Spider-Man oder wo hat sie noch mitgespielt, so eher so ein bisschen, ja, leicht lustige Rollen und eher so ein bisschen familientauglich, würde ich es mal nennen, hier in einer etwas anderen Rolle. Die anderen zwei Hauptrollen sind Mike Feist und Josh O'Connor und die beiden spielen zwei Freunde, die sich in, weiß nicht, Kindertagen irgendwie kennengelernt haben, zusammen groß geworden sind und irgendwann, als sie, ja, da sind sie noch irgendwie, ich glaube, Teenies oder so, spielen gerne Tennis und der eine von den beiden, der ist schon ein etwas besserer Tennisspieler als der andere, aber sie sind so, ja, wenn sie gegeneinander spielen, dann kriegen sie richtig, dann kriegen sie richtig Motivation, dann gegen den anderen zu gewinnen. Und eines Tages bei so einem Match, wo sie selber irgend so ein kleines Match haben, sehen sie dann auf einem anderen Platz Zendaya. Die ist so ein Rising Star in der Tennisszene. Die hat auch schon so einen Vertrag mit Adidas irgendwie als so die Newcomerin. Und die werden dann auch eingeladen auf so eine Party. Da treffen sie sie auch nochmal wieder. Und Zendaya gefallen irgendwie beide. Und sie nimmt doch beide mit auf ihr Hotelzimmer. Und ja, das sieht man auch alles ziemlich deutlich, was dann so passiert. Und es ist dann nachher so, es wird dann nachher auch so ein Match gespielt zwischen den beiden, wo sie dann auch sagen, so wer der gewinnt, der darf mit ihr weiter zusammen oder irgend sowas. Jedenfalls kommt dann aber alles nicht so, wie man denkt. Und das, was ich jetzt relativ linear erzählt habe, wird so ein bisschen anders erzählt, sondern wir sehen am Anfang, wie zwei sich auf dem Tennisplatz begegnen und wie man schon sieht, da ist eine gewisse Spannung zwischen den beiden. Und wir bekommen dann so ein Rückblenden erzählt, was da vorgefallen ist. Und Zendaya sitzt im Publikum und beobachtet das Match von den beiden. Und es wird in Rückblenden dann erzählt, wie die aufgewachsen sind, wie die sich kennengelernt haben, was dann für Spannung gab wegen Zendaya und wer mit wem und was und wie. Und weil die beiden Jungs, die sind auch sehr unterschiedlich. Also der eine ist halt eher so ein Draufgänger und der lässt sich nicht viel sagen. Und der andere, der ist wiederum so, dass er sich von Zendaya alles sagen lässt. Sie trainiert ihn und alles und Ja, aber sie zieht es auch immer wieder zu dem anderen hin und was dann so über die Jahre dann so passiert, was dann zu diesem einen Match hinläuft, was wir dann sehen, wo die zwei wirklich ihren Kampf austragen. Das ist wirklich wahnsinnig gut inszeniert, gedreht. Der Soundtrack von Trent Reznor und von Atticus Roger ist einfach der absolute Hammer. Die haben ja auch für Fight Club hatten sie auch schon Soundtrack gemacht hier und die haben ja den Golden Globe gewonnen für den Soundtrack. Absolut verdient, weil ich habe auch die Podcast-Folge von SWR hier von der, wie heißt das, Filmmusik und ihre Geschichte oder sowas dazu gehört und da, wenn man das noch gehört hat, den Podcast und ein bisschen drauf achtet auf die Musik, was die genau versinnbildlicht in der Szene, ist auch nochmal echt richtig gut und mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich kann es nur jedem empfehlen, ich habe es ja auch zu Hause geguckt auf dem großen Fernseher, also der braucht nicht unbedingt die große Leinwand, der ist ja jetzt auch im Kino eigentlich durch. Aber es ist so ein sehenswerter, toller Film. Geht zwar auch 2 Stunden 11, ist aber nicht langweilig. Also der ist wirklich durchgehend von der Story her treibend. Er ist toll erzählt, gut gedreht. Also für mich, ich glaube, ich gebe da 9 Punkte. Ah, ich habe hier 8,5. Nee, ich gebe 9. Ja, der hat rückblickend hat er sogar noch ein bisschen gewonnen, weil ich habe noch einige Male auch drüber nachgedacht, über manche Einstellungen, da gibt es so Einstellungen, da fliegst du quasi mit dem Ball mit, ja, das ist so total irre, ne, so zwischen dem Feld hin und her, fragst dich, wie die das gedreht haben und so, einfach geil. Empfehlenswerter Film gibt es auf Amazon Prime, für alle, die einen richtig guten Film sehen wollen, der mit Preisen überschüttet wurde und der verdammt gut ist, dann klickt euch rein, Amazon Prime, wenn ihr das habt, ansonsten wahrscheinlich auch demnächst auf irgendwelchen anderen Streaming-Plattformen. Und wir gehen mal rüber in die Serien, oder?
Alla hopp.
Serien.
Chris hat in die NBA-Serie reingeschaut, sehe ich hier. Wollen wir die zuerst?
Ja. NBA, ja, die Basketball-Serie. NBA haben sie ja keine Rechte für die Los Angeles
Waves. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, es geht um NBA. Also ist ja auch Platz 1 weltweit der Serien auf Netflix aktuell, Running Point.
Ja, und ich kann ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist nicht sonderlich lustig, tatsächlich. Es ist nicht sonderlich kreativ.
Ist das so Ted Lasso-mäßig oder wie muss man sich das vorstellen? Nein,
Gottes Willen. Also das ist, wow. Der Vergleich ist, Junge Erik, also wenn du da die erste Folge guckst, wirst du den schon direkt bereuen. Im Leben nicht, also überhaupt gar nicht. Es ist eher so versucht, auf witzig zu machen, mit ganz unterschiedlichen Charakteren in der Familie. Und es geht eben um Ayla, die bis dahin das Mädchen einfach der Familie war, oder das Girl war, hat 3 Brüder und von diesen Brüdern der eine übernimmt die Geschäfte vom Vater, vom Basketballverein, der andere ist total toll in Finanzen und der dritte ist halt so ein bisschen sportlich, hat es aber nie ganz geschafft, in Basketball Fuß zu fassen, was weiß ich was. Aber ist aber total beliebt bei der Mannschaft, weil er halt so ein Player ist und halt mit denen so kann und was weiß ich. Und der älteste Bruder und sie, Ayla, ist so das schwarze Schaf so ein bisschen am Anfang gewesen. Sie rebelliert gegen die Eltern oder gegen ihren Vater, was natürlich dann zu Alkoholmissbrauch und was weiß ich, was alles geführt hat. Totaler Absturz. Und sie wird dann doch eingestellt in den Basketballverein als so für soziale Projekte, die zu managen. Und dann kommt es eben zu dem Punkt, das sieht man halt auch schon im Trailer, dass der Bruder, der die Geschäfte leitet, also der Präsident vom Basketballverein ist, der hat einen Autounfall, weil er nebenher, was weiß ich, was geraucht hat, Pot oder sowas. Und der ist schwer drogenabhängig, wie dann auch rauskommt. Und deswegen gibt er seinen Posten ab, geht in die Klinik, aber er nennt sie als die Nachfolgerin. Und sie hat eigentlich echt Ahnung von Basketball, aber sie ist halt so von allen anderen eher so belächelt oder so, ja, guck mal, was will die jetzt? Dann die beiden anderen Brüder sind natürlich pisst, dass sie dann noch vorgesetzt wird. Dann gibt es noch einen bislang unbekannten Bruder, der plötzlich auftaucht. Und das ist alles so ein bisschen, ja, ein Basketballteam, das natürlich komplett struggelt und was weiß ich was. Und das ist alles so ein bisschen versucht, auf witzig zu machen. Aber es funktioniert nicht. Also ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich finde, die Charaktere sind so ein bisschen lahm. Kate Hudson macht mich komplett fertig, wenn ich ehrlich bin, weil ich weiß nicht, Erik, erinnerst du dich dran an das, was ich über Meg Ryan gesagt habe?
Dass sie nicht gut gealtert ist, oder?
Nein, dass sie einfach ihr Gesicht zerstört hat, dass sie ja keine Mimik mehr hat. Und auf dem Weg dorthin ist tatsächlich Kate Hudson.
Oh, schade.
Also ich habe echt gedacht, sie ist ja die Tochter von Goldie Hawn, okay, dass die auch hat einiges machen lassen, brauchen wir auch nicht drüber reden, ist so. Ich verstehe es aber tatsächlich auch nicht, dass man anfängt, da auch seine Gesichtsmimik und alles irgendwie doch ein Stück weit zu zerstören. Und sie läuft aber auch in den Klamotten rum, wie als ob, also sie ist jetzt auch, wie alt ist sie, ist glaube ich ein Jahr älter als ich, also Mitte 40, läuft aber noch so rum wie Ende 20, Anfang 30, also so ein bisschen gedressed halt und möchte da auch so ganz cool und jugendlich rüberkommen. Aber das ist sie einfach nicht mehr. Und das beißt sich, wie ich finde, komplett und ist schade. Also ich werde es wahrscheinlich aufgrund dessen, dass ich jetzt schon 3 Folgen gesehen habe, vielleicht noch zu Ende gucken, weil die Folgen relativ kurz immer sind. Aber hat mich nicht wirklich gecatcht. Also kann man auch andere Sachen gucken. Mm. Wirklich andere Sachen gucken.
Schade.
Ja, wenn ich jetzt schon sehe, wann kommt die zweite Staffel? Ach, die haben es schon verlängert. Okay, die Erfolgsserie. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum. Aber ich habe eh keine Ahnung, wie wir wissen. Da gucke ich dann lieber hier Zero Day oder Day Zero. Wie heißt Zero Day, ne?
Zero Day. Ja, den habe ich fertig.
Habe ich angefangen. Ja, da habe ich jetzt mal angefangen. Also noch nicht spoilern, bitte.
Ich kann nur spoilerfrei sagen, weil ich hatte ja ein bisschen Bedenken, in welche Richtung das geht.
Ja.
Und ich kann nur sagen, die letzte Folge ist großartig. Also die bringt es wirklich auf eine so gute Art zu Ende, weil ich hatte so ein bisschen Bedenken. Ja, nee, aber richtig gut, richtig gut. Also jeder, der die gleichen Bedenken teilt wie ich, dann schmeißt über Bord und guckt euch die Serie an.
Ja, weil ich jetzt nach der ersten Folge hing ich dran so, okay, wo geht's jetzt hin, die Serie, was will die? Und das war schon so und auch so ein Ha-Moment, aber ja.
Ja.
Deswegen, da gucke ich auf jeden Fall mal noch weiter.
Also Zero Day, absolut empfehlenswert. Ja, Daredevil, Born Again. Ob die empfehlenswert ist, müssen wir schauen. Hast du die vorhergehenden, ich habe die nämlich nicht gesehen und ich hatte, als es jetzt anfing, ich hätte gern so ein was bisher geschah gehabt irgendwie, weil ich hatte das Gefühl, da sind Personen aufgetaucht, die ich kennen müsste oder sowas, ja. Die nicht weiter erklärt wurden und da sind Sachen passiert. Personen haben irgendwie reagiert auf irgendwas, wo ich dachte, wahrscheinlich hätte man vorher das geguckt haben müssen, um zu verstehen, warum da jetzt so reagiert wird. Hast du das denn gesehen vorher, was da gab es ja schon mal eine Serie irgendwie.
Ja, ich habe da allerdings nicht so tief reingeguckt. Ich habe da ab und zu mal wirklich was gesehen, so ein bisschen verstreut aber. Und trotz allem wusste ich um diese Kanzlei oder um die 3 Freunde, die halt diese Kanzlei gemacht haben, die du am Anfang siehst, wo da halt auch das eine dann passiert. Deswegen, da ist schon, ja, es wird halt ein harter Cut gemacht, finde ich, in der Serie. Also so, die schneiden gleich in der ersten Folge ganz arg viel alte Zöpfe ab und das aber sehr rigoros auch und fangen halt eine wirklich neue Geschichte an. Und die finde ich gar nicht schlecht bisher, muss ich sagen.
Ja, ich weiß noch nicht ganz so genau. Ich habe mich da noch nicht so richtig reingefühlt. Ich finde es zwar irgendwie gut, wie es gedreht ist und so. Und ja, vielleicht müssen wir mal ein bisschen erwähnen, worum es überhaupt geht. Also es geht natürlich um den blinden Anwalt Matt Murdock, der aber wie bei John Wick im vierten Teil, der aber ganz schön fighten kann, auch obwohl er blind ist. Und ja, ich weiß nicht, wenn er sein Superheldenkostüm anzieht, dann sieht er wohl was oder wie ist das? Ich kenne mich da nicht.
Nein.
Sieht er auch nichts, okay.
Durch Schallwellen kann er Sachen sehen. Deswegen haut er ja auch ab und zu was dagegen oder hat irgendwie was zum Klimpern dabei.
Okay.
So funktioniert das bei Daredevil. Also, du hast ja gar keine Ahnung.
Ja, deswegen ich täusche ja auch nicht Ahnung vor hier. Also ich weiß nur, ja, der ist blind, aber jetzt wusste ich nicht, wie das... Jedenfalls, dem sein Erzfeind taucht wohl wieder auf, den er wahrscheinlich in der vorhergehenden Serie umgebracht hatte, weil alles so
Mann.
Oder irgendwie schwer verletzt hatte, zumindest.
Nein, hat er auch nicht.
Auch nicht. Aber die erzählen doch, der war lange weg und war verletzt.
Ja, erzähl doch die Frau. Ja, weil da war noch eine andere Serie zwischendurch drin, wenn du dich erinnern magst. Nein?
Nee.
Wo er schwer verletzt wurde.
Wo ist er denn schwer verletzt worden?
Hast du die Serie Echo gesehen?
Echo? Nee.
Ja? Echo?
Nee, hab ich nicht gesehen.
Auf Disney? Hast du nicht geguckt?
Nee.
Okay.
Siehst du, deswegen, ich hätte mir gerne am Anfang so ein Ding, ich meine, so wie mir wird es ja wahrscheinlich auch einigen gehen, die sagen, oh, da ist jetzt hier eine neue Serie, gucke ich mal rein. Aber da tauchen Figuren auf, da wird auf irgendwas Bezug genommen, wo ich keine Ahnung habe.
Also, jetzt pass auf, in Echo kehrt Maya Lopez, bekannt als Echo, zu ihrer nach Hause zurück, um sich eigentlich an Kingpin zu rächen, der für den Tod ihres Vaters zuständig ist. Und sie ist ja taub. Du hast echt keine Ahnung, das haben wir doch gesehen, haben wir es nicht besprochen?
Nee.
Okay, dann vielleicht mal nachholen. Ist keine so schlechte Serie.
Ich habe nur das mit dem She-Hulk habe ich geguckt.
Und ja, hervorragend, ja. Und am Ende der Serie, also Kingpin ist so ein bisschen ihr Mentor oder probiert es auch nochmal, probiert sie auch oder war halt lange so wie eine Vaterfigur, bis sie halt kapiert, was er für einer ist. Und am Ende der Serie schießt sie ihm ins Gesicht und schießt ihm ins Auge. Deswegen er auch so ein Cyberauge hat, was allerdings bis jetzt noch gar nicht thematisiert ist, aber wenn man Echo gesehen hat, das natürlich dann weiß. Und deswegen war er lange weg vom Fenster. Das wird auch da angesprochen, dass er da weg war. Das sind also viele so kleine Hints und Fingerzeige Cyber-Auge. In andere Richtungen.
Ja, also auch wenn man die Kingpin, nicht kennt.
Ja, aber wenn Kingpin auch dran hockt und sagt, ja, New York braucht keinen Totenkopf, Punisher, oder Spinnenkostüm, ja, oder.
Das habe ich verstanden.
Ja, ja. Und das sind alles so Hinweise, wo er halt auch schon so Schnittstellen gab. Und ja, es ist. Ich finde es ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Weil das Setting ist sehr düster und man sieht so einen Helden, einen Helden in Anführungszeichen, der in innerer Zerrissenheit kämpft, wo halt versucht hier irgendwie aus der Sache rauszukommen, aber auch nicht aus seiner Haut kann. Und genau das andere auf der anderen Seite, der Oberbösewicht, dem geht es genauso. Und deswegen finde ich das super, super spannend, wie da die Welten aufeinander prallen. Auch dieses Gespräch, wo die beiden führen, in der zweiten Folge ist es, finde ich da auch super, super spannend. Hat mich wirklich gecatcht. Also ich möchte da tatsächlich mehr sehen.
Ja, gut gedreht auf jeden Fall. Fand ich auch. Und mich interessiert das auch, wie es weitergeht natürlich. Aber ja, so richtig. Also ich habe schon Kritikpunkte. Ne? Also ich hätte schon gern irgendwie, ja, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr erklärt wird für die, die keine Ahnung haben. Aber
so wie für dich.
Ja, genau. Ja, ich meine, du kannst dich einfach so eine Serie, die so viel Querverweise hat, einfach so raushauen und dann erwarten, dass jeder da sofort blickt. Also ich selbst wenn du es geschaut hast, gibt es ja so viel Material mittlerweile, so viele Serien, wo du vielleicht mal durcheinander kommst. Aber ist auf jeden Fall gut gedreht und fand auch gut, dass sie jetzt zwei Folgen gleich rausgehauen haben zum Anfang. Dass man sich wirklich ein bisschen reinfühlen konnte. Die zweite war auch deutlich besser als die erste. Und ich mochte das sehr, das jetzt nicht so sehr. Also ich meine, in der ersten Folge sieht man ja noch einige Kampfszenen, die ein bisschen, ja, das war irgendwie, ja, egal. Ein bisschen komisch inszeniert, fand ich. Und deswegen in der zweiten Folge war ja überhaupt keine Kampfszene. Da ging es halt wirklich eher
doch,
so wie bei The Penguin doch. Oder so, ja.
Doch, gar nicht dran, ne? Im Apartment mit den Cops.
Ach so, stimmt, ja. Ja, da war halt, stimmt. Aber die fand ich wiederum ziemlich gut gemacht. Und die ganze Stimmung war halt so ein bisschen so Penguin-mäßig, dass das eher so auf so einer politischen Ebene und sowas, ne?
Ja, wobei halt diese Kampfszene in dem Apartment sehr, sehr wichtig für die Serie ist.
Ja, das denke ich mir. Ja.
Weil
dass er das jetzt wieder kippt.
Da in so einer Brutalität agiert, wie es eigentlich nicht sein sollte.
Ja, also Daredevil Born Again gibt's auf Disney Plus aktuell 2 Folgen verfügbar und ich schau mal kurz, ich glaube, ich habe keine Neustarts rausgesucht, jetzt überfliege ich mal nur schnell. Ach ja, ein was ist neu gestartet in der ARD Mediathek. Es gab mal eine Serie, die lief auf Sky, glaube ich, war eine englische Serie, die hieß Ghosts. Und zwar ziehen da welche in so ein Haus ein und stellen fest, oh, da wohnen Geister drin. Da gibt es jetzt ein deutsches Remake davon. Ist auf der Startseite der ARD-Mediathek, habe ich gesehen, als ich eine Doku geschaut habe über Gaming. Die kann ich auch empfehlen, die heißt Crunch. Die ist von Cash Roberos, der auch schon diverse andere Podcast-Seasons gemacht hat über verschiedene Fälle und so. Die richtig gut und die Dokumentation ist auch richtig gut. Werde ich mal mit verlinken. Wer sich ein bisschen für Gaming interessiert, sieht mal alles Mögliche da drin. Und da habe ich das gesehen auf der Startseite. Mehr habe ich dann heute erstmal nicht. Und dann haben wir noch ein was. Da brauche ich jetzt mal hier so einen leeren Trenner, dass ich hier was... dass ich weiß, wo hier... Genau. Zum Kommentar vom Sinnebasti, denn der Sinnebasti, den hatten wir ja ausgelost als Gewinner des Flow-T-Shirts und der Freikarten für Flow, für den Film mit der süßen Miezekatze, den ich hier nochmal empfehlen kann. Und der hatte nämlich auch dann einen Kommentar geschrieben. Den muss ich jetzt mal so schnell finden. Ich habe irgendwie meinen Tab hier zugemacht. Jetzt muss ich es erstmal neu laden. Denn er hat sich nämlich zum einen sehr gefreut und hat uns noch auf was hingewiesen, denn bei den Oscars, ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Hallo Kinocast-Team, es freut mich sehr, dass ich beim Flow-Gewinnspiel den Preis einsagen konnte und dass meine Response-Uhrzeit für so viel Belustigung gesorgt hat. Er hat irgendwie nachts um 2 oder so. Vielleicht sollte ich bei künftigen Gewinnspielen immer zwischen 2 und 3 Uhr antworten, wenn mir das Glück bringt. Ja, whatever floats your boat, ne? Oder wie heißt das so? Ja. ich kann euch auch beruhigen, genug Schlaf finde ich trotzdem noch. Vor kurzem wurden ja die diesjährigen Oscars vergeben. Dabei ging der Oscar in der Kategorie bester Live-Action-Shortfilm an I'm Not a Robot. Und er hat uns das mal verlinkt, denn dieser Film ist kostenlos auf YouTube verfügbar. Und er möchte dazu eine absolute Empfehlung aussprechen. Vermutlich könnte der Film all diejenigen begeistern, welche unlängst den Film Companion, die perfekte Begleitung, abgefeiert haben. Companion war für ihn auch persönlich bislang beste Sneakfilm des Jahres 2025 in den Stuttgarter Innenstadtkinos. Und er hat I'm Not a Robot verlinkt. Da könnt ihr gerne hinkommen, indem ihr den Beitrag zur Folge 852 The Critic aufruft und dann mal in die Kommentare. Da hat er direkt das YouTube-Video verlinkt. Könnt ihr euch I'm Not a Robot, den Oscar-Gewinner für den besten Live-Action-Shortfilm, Kurzfilm, anschauen. Und das werde ich auch mal tun, sobald wir hier die Sendung beendet haben. Dann werde ich den auch mal gucken und bin gespannt, was mich da erwartet. Ja, hast du was von den Oscars mitgekriegt, Chris?
Nein, ich habe wieder keinen verliehen bekommen, deswegen schon keinen Bock mehr.
Ja, ich mag...
Die schwäbische Dankesrede habe ich mitbekommen, ja.
Ich mag es immer nicht ganz so, wenn es so einen Überfilm gibt, der so ganz viel bekommt. Das war ja dieses Jahr auch wieder so mit Anora. Und ja, Sean Baker. Ja, die anderen nominierten Filme, da habe ich ja die meisten davon auch gesehen gehabt. Fand ich eigentlich auch ganz gut. Anora habe ich jetzt noch nicht gesehen, werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Habe ich immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, weil mir der von der Story her auch, weil er mich nicht so angesprochen hat. Ansonsten Adrian Brody. Ich fand die Show sehr gut, von Conan O'Brien moderiert und auch die Witze, die er gebracht hat und auch die Seitenhiebe und alles, fand ich wirklich schön gemacht. Die haben so ein bisschen gerafft diesmal und ja, ansonsten, ja, über Conclave hatten wir ja gesprochen, bestes adaptiertes Drehbuch gewonnen, beste Nebendarstellerin Zoe Saldana für Emilia Perez hat man das nie gehabt. Kieran Culkin für Real Pain hat man das Sneak gehabt in Stuttgart. Also wirklich ein gutes Sneak-Jahr, würde ich sagen. Wicked habe ich noch nicht gesehen. Tue ich mir auch ein bisschen schwer. El Mal hat gewonnen, der Song aus Emilia Perez. Da war ja auch der zweite Song noch, der zweite bekannte Song, Mi Camino aus Emilia Perez, mit nominiert. Also, dass da einer von den beiden gewinnt, war schon fast klar. Und ja, Dune Part 2 hat den besten Ton gewonnen. Beste visuelle Effekte hat auch Dune gewonnen, hat ja unser Homie hier, Gerd Nefzer, eine schöne, ich habe es dir mal geschickt, hast du es geschaut?
Ja, sag ja, das habe ich gesehen.
Schwäbische Rede. Ich habe ihm ja vorher geschrieben, ne? Also so als die Oscar-Nominierungen raus waren, habe ich ihm auf Instagram geschrieben, habe ich gesagt, ja, bereite schon mal deine Rede vor, weil ich glaube, gegen die anderen Nominierten hat also Dune definitiv, also wird gewinnen, also meines Erachtens, ja. Und dann hat er noch gemeint, nee, er bereitet nie eine Rede vor und so. Und er glaubt nicht dran und so. Dann habe ich geschrieben, ja, jetzt mal. Aber er hat es ja super schön gemacht da mit seinem Dankeschön oder was er gesagt hat. In seine schwäbische Heimat gegrüßt. Ja, sehr schön. Hä? Ein Schwaben-Oscar, Mensch. Chris, zähl das nicht. Das ist doch fast wie, als hättest du einen bekommen, ne?
Nee.
Ach komm.
Dasselbe.
Bester Animationsfilm Flow. Wunderbar. Dann der deutsche Beitrag hat ja leider nicht gewonnen beim besten internationalen Film Die Saat des heiligen Feigenbaums. Aber ja, wir haben zumindest einen Special Effects Oscar mit Gerd Nefzer. Das ist schon mal gut. Ja, schöne Sendung, schöne Show. Danke an ProSieben fürs Übertragen. Auch die der rote Teppich war wieder sehr schön gemacht mit Steven Gätchen und dem Neuen, den er damit, wo ich gerade den Namen vergessen habe, auf Instagram heißt er Paolo Muck, weil er aus München ist und der junge Filmblogger. Sehr schön gemacht. Coole Sendung und wir sind dann durch für heute. Schauen wir mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Ich habe jetzt gerade gesehen, da ging gerade noch ein Tipp ein, während wir gesprochen haben. Oh. Bin gespannt und ansonsten mal gucken, was wir noch so schauen. Nächste Woche, ihr hört uns dann am nächsten Wochenende dann wieder. Bis dann, tschüss.
Auf Wiederhören.
Bis bald im Kinocast.